Vielen Dank. Es freut mich, wieder unter euch zu sein. Ihr werdet heute Abend etwas ganz Besonderes erleben. Es sind wirklich neue Forschungsergebnisse aus den letzten 10 Jahren. Ich denke, vieles, was wir heute Abend anschauen werden, ich habe gar nicht gewusst, dass das existiert und das nie davon geträumt, dass es existieren könnte. Es wird ein ganz besonderer Abend sein. Vielleicht als Ergänzung, ich war in Kanada Lehrer für Biologie, für Geographie mit Schwergewicht Geologie und morgen Abend in Gärtringen in der Ludwig-Uhland-Halle halte ich einen Vortrag, das mit Bibel und Geologie zu tun hat, Spuren der Sinnflut. Spuren der Sinnflut ist mein erster, ältester Vortrag. Ich habe ihn schon hunderte von Malen gehalten im Rahmen von mehr als 20 Jahren und ich bin immer noch begeistert von diesem Thema. Aber heute Abend geht es um ein geschichtliches Thema, denn ich war auch in Kanada Lehrer für Geschichte neben Biologie und Geologie. Und es geht ganz besonders um eine bestimmte Periode in der alttestamentlichen Geschichte. Und wir haben zum Vortrag gehört diese Ausstellung. Nun, die Ausstellung ist ein ganz wichtiger Teil vom Vortrag. Einige von euch haben die Möglichkeit genommen und gehabt, am Anfang das anzuschauen. Wir werden auch eine Pause machen. Wenn Sie irgendwie Platz finden am Tisch, schauen Sie das in der Pause an, sonst nach dem Vortrag, wobei der Vortrag schon recht lang sein wird. Wir werden nämlich 150 Jahre biblische Alte Testamentsgeschichte überblicken heute Abend. 150 Jahre in 2 Stunden, das gibt schon einiges zu tun. Nun, falls Sie Interesse hätten, wo ich sonst Vorträge halte, es gibt kostenlose Schriften draußen, auch ein Tisch mit kostenlosen Schriften, und dieses weiße Blatt gibt einen Überblick über die Vorträge, die bis gegen Ende November dieses Jahres schon organisiert sind, sei es bei uns in der Schweiz oder hier in Deutschland oder wo auch immer. Und ich denke, es gibt auch heute Abend Leute, die hier sind, weil sie irgendwo diese Liste aufgegabelt haben oder jemand hat ihnen anhand von dieser Liste auf den heutigen Abend aufmerksam gemacht. Das ist der Zweck von dieser Liste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass verschiedene christliche Gemeinschaften heute Abend oder Schulen hier vertreten sind. Falls Sie Interesse hätten an solche Vorträge, wie ich das mache, es gibt ein gelbes Blatt, wo meine Themen darauf sind. Nun, was die Ausstellung anbelangt, jeder Tisch ist ein Thema und das große gelbe Kärtchen sollte man als erste lesen. Dann gibt es kleinere Kärtchen und diejenigen, die einen roten Fähnchen haben, sollte man auch lesen. Man wird natürlich nicht alles lesen können und deswegen habe ich auf die wichtigsten Dinge, die auch für das Thema heute Abend wichtig wären, mit einem roten Fähnchen gekennzeichnet. Auf fast allen Kärtchen ist ein roter Punkt. Der rote Punkt bedeutet, dass das, was hier ausgestellt ist, ein Originalobjekt ist. Sie haben hier heute Abend eine ganze Palette von alttestamentlichen Gegenständen aus alttestamentlichen Zeiten. Zum Beispiel hier einen ganz schmücken Topf zum Aufhängen in einem Haus oder in einem Zelt. Und dieser Topf ist älter als Abraham. Es kommt aus der Zeit so nicht allzu lange nach dem Turmbau zu Babel. Auf den Kärtchen ist immer der biblische Bezug angegeben, zum Beispiel Zeit der Sumerer in Ägypten hier oder Josua oder Josef und so weiter, immer ein biblischer Bezug, aber auch eine archäologische Periode, Eisenzeit, Bronzezeit, und auf diesem ersten Tisch wird die Datierung und die Identifikation von solchen Dingen erklärt. Anhand von solchen Dingen, die hier ausgestellt sind, kann man datieren. Das ist allerdings nicht unser Thema heute Abend, das Datieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielen interessieren wird. Wie weiß man, wann zum Beispiel, dass dieser Topf hier kurz nach Salomo von Philister gebraucht wurde. Wieso nicht vor Salomo und so weiter. Also das wird hier erklärt. Unser Hauptthema heute Abend wird behandelt an diesem Tisch hier, wo die Siegel sind. Das wird deutlicher im Laufe von Abend. Nun, es gibt zwei Dokumentationen, die extra für das Thema von heute Abend vorbereitet worden sind. Ich habe gesagt, ich werde 150 Jahre alttestamentliche Geschichte behandeln. Und es gibt eine ganz neue bibelorientierte Chronologie. Hier werden sogar 300 Jahre überblickt. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch, die die Bibel lesen, sehr gern sowas nehmen würden, denn da haben sie die Hauptpropheten, Könige, ausländische Könige und so weiter mit den neuesten Erkenntnissen, was die Zeitangaben anbelangt. Wobei, wie gesagt, es ist bibelorientiert. Wir nehmen die biblische Chronologie, wie sie geschrieben ist, aber es gibt natürlich außerbiblische Geschichtsquellen und die werden auch hier berücksichtigt. Also das ist schon auf dem Tisch zu kaufen. Das ist erst am Ende vom Vortrag auf dem Tisch zu kaufen. Da sind so viele Geheimnisse drauf, ich möchte das nicht vorher verraten, okay? Um das geht es hauptsächlich heute Abend. Vergessen Sie das nicht, wenn gegen 10 Uhr Sie nach Hause eilen wollen, denken Sie daran, diese Hauptdokumentation wird erst dann auf dem Tisch. Okay, wir machen die Lichter im Saal aus, wir werden gleich anfangen. Wer? Es geht ja heute Abend um ein archäologisches Thema. Archäologie kommt von zwei Fremdwörtern, Archäo, Alt, Logie, Wissenschaft. Es geht ja heute Abend um geschichtlichen Erkenntnissen, die man gewinnt durch Ausgrabungen. Und wie bei der Einleitung erwähnt worden ist, arbeite ich seit einigen Jahren sehr eng mit israelischen archäologischen Forschungsteams. Vor 2 Jahren war ich in Megiddo mit der Universität Tel Aviv, letzten Sommer mit der Hebrew University von Jerusalem in Hatzor. Hier ein kleiner Teil von dem Team in Megiddo, das sind jüdische Studenten und Studentinnen, die Archäologie in der Praxis während ihrer Sommerferien lernen, indem sie mit ihren Professoren an wichtigen Ausgrabungen teilnehmen. Und jetzt, nächsten Sommer, haben 30 Leute von Deutschland, der Schweiz oder Österreich die Gelegenheit, mit mir, mit meiner Frau, in Zusammenhang mit Israels zweitgrößter Universität, eine eher orthodoxe Universität, der Bar-Ilan-Universität, bei Tel Aviv, 30 Freiwillige, die Interesse hätten, Hand anzulegen in einer der aufregendsten Ausgrabungen überhaupt im Nahen Osten zurzeit, nämlich in Gat, Goliath-Stadt, wo David auch der Verrückte spielte, ja, weil er Angst hatte vor den Philistern. Und wir sind exakt in den Schichten am Ausgraben nächsten Sommer oder im kommenden Sommer aus der Zeit von David und Goliath. Es gibt bei den kostenlosen Schriften Prospekte, die diese Studiengelegenheit erklären. 3 Wochen, 2 davon Ausgrabung, jeden Morgen 4 Uhr aufstehen, damit man um 5 Uhr anfangen kann. Am Mittag zurück in den wunderschönen klimatisierten Räumen zum Essen, zum Schlafen, auszuruhen. Meine Frau war letzten Sommer nicht dabei. Ich habe sie angerufen und gesagt, Schatz, hast du auch so ein klimatisiertes Schlafzimmer und Speisesaal und das Auto noch dazu? Oh, es ist so heiß, Richard, sagte sie, ja. Und in der Tat, als ich heimkam, habe ich die Hitze hier in Europa mehr empfunden als in Israel. Aber wir... Es ist warm, ja, 2 Wochen. Dann eine Woche, wo wir andere Ausgrabungsstellen, ganz faszinierende Sache, besuchen. Es ist schon ein Erlebnis, dort zu stehen, wo David und Goliath gekämpft haben und da aus dem Bach selber kleine Steine holen, wie David das damals benutzt hat. Also wir gehen buchstäblich mit der Bibel in der einen Hand und der Karte in der anderen Hand. Und ich hatte hier, jetzt habe ich es verlegt, nach der Asche, noch ein Prospekt für diejenigen, denen es doch so heiß wäre im Sommer. 10 Tage mit meiner Frau und mir im Herbst. Eine Studienreise von Dan bis Beersheba. Okay, das einfach als allgemeine Information. Auch unsere Jugendlichen waren mit dabei, hier eine unserer Töchter. Es war faszinierend für sie, mit diesen jungen jüdischen Studenten und Studentinnen zusammenzuarbeiten. Das ist der Professor, mit dem wir nächsten Sommer arbeiten werden. Professor Aaron Meir, ein führender Archäologe in Israel. Sie sehen, er ist ein bekennender Jude. Er ist nicht orthodox, sonst hätte er Locken und so weiter. Aber die Kippe bedeutet, dass er die jüdischen Festtage einhält und so weiter. Ich trage heute Abend nur deshalb ein Kippe, nicht weil ich die jüdischen Festtage einhalte, sondern weil meine Großmutter Jüdin war, deshalb war meine Mutter Jüdin und deswegen bin ich Jud. Denn es geht immer über die Mutter, man weiß, wer die Mutter ist, beim Vater ist man nicht immer so sicher. Also ich bin eigentlich Jude und so habe ich heute Abend, das mache ich eigentlich nur in 2 Vorträgen, trage ich mein Kippe. Ich bekenne mich zum jüdischen Volk, ich bin stolz darauf. Bei der Ausgrabungsteam braucht man eigentlich keine Erfahrungen vorher. Es können ab 18 Jahren oder 16 in Begleitung von den Eltern bis oben hinaus. Diese Australierin kommt jedes Jahr seit 16 Jahren. Sie ist über 80 Jahre alt und sie legt ein Eifer an den Tag. Da bleibt mancher junge Mann also wirklich liegen. Es ist ein internationales Team, hier eine Amerikanerin, hier ein jüdischer Student und hier ein palästinensischer Mitarbeiter. Das wird Sie natürlich überraschen, aber bei den meisten Ausgrabungen schwitzen Juden und Palästinenser zusammen, lachen miteinander, machen Witze miteinander, zusammen mit Leuten aus verschiedenen Ländern. Es ist nicht so, dass es überall in Israel knallt. Und ich kann euch sagen, und ich sage es wirklich mit Überzeugung, ich fühle mich sicherer in Israel als auf deutschen Autobahnen. Denn wenn man hier jede Woche alle Unfälle voll Farbe im Fernsehen zeigen würde, mit den schreienden Verletzten, mit den Trauernden und so weiter, also da würden manche mit sehr zwiespältigen Gefühlen auf der Autobahn gehen. Das kann ich euch sagen. Es kommt ein bisschen auf die Medien Aufmachung darauf an. Israel ist nicht so gefährlich, wie es geschildert wird. Und wir gehen auch nicht dorthin, wo es gefährlich ist. Auf dem Büchertisch hinten gibt es sehr interessante kleine Schriften über die gegenwärtige Situation in Israel. Ich kann sie sehr empfehlen, die sind differenziert. Es wird nicht Partei ergriffen, man versucht sowohl die Seite der Palästinenser wie auch der Juden zu beleuchten. Aber heute Abend, wie gesagt, es geht um Ausgrabungsergebnisse. Nun, ich bin nicht nur am Ausgraben, ich arbeite mit Forschern zusammen und seit vielen Jahren sind wir unterwegs in den großen Museen hier in Europa. Hier bin ich in Liverpool, gerade Gegenstände aus der Zeit von Josua, denn ich habe auch einen Vortrag über Josua und die Mauern von Jericho. Also man sammelt Informationen anhand von dem, was schon ausgegraben worden, was gerade ausgegraben wird und was schon ausgegraben worden ist. Aber heute Abend wird es hauptsächlich um die Sammlung von diesem Mann gehen. Er ist ein über 80-jähriger Jude, ein orientalischer Jude. Seine Familie ist schon seit Hunderten von Jahren in Jerusalem. Und es wird Sie vielleicht interessieren, wenn Sie das nicht schon wüssten, dass es immer in Jerusalem mehr Juden gegeben hat als Christen oder Muslims. In allen Jahrhunderten. Seine irgendetwas Großvater kam beladen, 500 Kamelen, fast wie Abraham, beladen mit Gold und Silber und Teppiche von der Seidenstraße hinunter, und seither wohnen sie in Jerusalem. Und dieser Mann ist Multimillionär und er setzt das Geld ein, um Artefakten zu kaufen, die sonst vielleicht nach Japan oder irgendwo hinwandern würde, denn er interessiert sich für alles, was mit dem Alten Testament zu tun hat. Und obwohl er Legastheniker ist und kaum lesen kann, er kann das ganze Alte Testament auswendig in Hebräisch. Und er glaubt alles, was im Alten Testament steht. Dieser Mann heißt Shlomo, Salomo, Salomo Musaif. Der wohnt hauptsächlich in London. Und ich bin eingeladen worden, im Ganzen waren es 2 Wochen, wo ich mit diesem Mann zusammengearbeitet habe, nicht immer an einem Stück, jedes Mal, wenn ich 3 Tage frei hatte von Vorträgen, bin ich hinübergeflogen, denn er hat eine der besten Sammlungen weltweit und normalerweise kommt man gar nicht daran. Und es war eine Riesenmöglichkeit für mich, und so habe ich, egal was das gekostet hat, ich weiß, er ist über 80, so lange geht das nicht mehr. Also hin, fotografiert, hunderte von Fotos gemacht, extra Fotoausrüstung gekauft für die Dinge, die, Sie werden sehen, sind sehr schwierig zu fotografieren. Und jetzt haben wir die Fotos im Kasten und wir werden ein Buch herausbringen zu diesem Thema. Und heute Abend haben Sie die Gelegenheit, aus dieser Sammlung absolut sensationelle Funde zu sehen, die Sie vielleicht bis jetzt nicht einmal gewusst haben, dass sie existieren. Nun, obwohl dieser Mann alles glaubt, was im Alten Testament steht, er ist Atheist. Ja, das gibt's auch. Wir haben mehrere solche Kollegen. Die glauben, dass die Mauern von Jericho zur Zeit von Josua tatsächlich umgekippt sind. Aber sie glauben nicht, dass Gott es gewirkt hat. Die sind Atheisten. Das ist ein typisches Beispiel. Und das ist mit ein Grund, warum ich immer wieder hingespiedet bin. Denn es geht auch um seine Seele. Ja, das will ich gar nicht wahrhaben, dass ein Mensch das ganze Alte Testament auswendig kann und glaubt und geht ewig verloren. Und so beten wir nach wie vor für diesen Mann, für seine Familie. Denn obwohl er Millionen hat, ist er nicht besonders glücklich deshalb. Ja, 2 Wochen Arbeit und hier schaut er zum ersten Mal die Bilder an. Vorher hat er gemeint, ich wäre der schlechteste Fotograf der Welt. Jetzt bin ich der beste Fotograf der Welt. Er wollte mir, weiß ich nicht wie viele tausend Euro für die Bilder geben. Ich habe gesagt, ich nehme gar nichts. Ich will nur das Erlaubnis haben, sie zu veröffentlichen. Und das habe ich und da bin ich sehr, sehr dankbar. Die Dinge, die Sie heute Abend sehen, sind alle wissenschaftlich schon veröffentlicht worden in solchen Publikationen, aber in Publikationen, die nur in Museen und vor allem in Universitätsbibliotheken zu sehen sind. Und deswegen werden Sie wahrscheinlich nie davon gehört haben, vielleicht 1 oder 2 Sachen, aber mehr nicht. Und es wird heute Abend vorwiegend um Siegel und Siegelabdrücke gehen. Denn dieser Mann ist unter Wissenschaftlern weltweit bekannt für eine unheimlich wichtige und sehr umfangreiche Siegelsammlung und Siegelabdrücke. Was Sie hier sehen, ist etwa 4000 Jahre Siegelgeschichte. Dieser ist der älteste von allen, die hier sind, aus dem Ararat-Gebirgen, gar nicht so lange nach der Sintflut. Dann haben wir Rohlsiegel aus der Zeit von Abraham, verschiedene Siegelringe und Stempelsiegeln bis in der Zeit von Jeremia und Nehemia, so gegen Ende des Alten Testaments. Nun, in der Periode, worüber wir heute Abend berichten werden, es sind die letzten 150 Jahre, bevor Jerusalem zerstört wurde von König Nebukadnezar. Während diesen letzten 150 Jahren haben die jüdischen Beamten nicht mehr so auf Ton geschrieben, wie das der Fall war zur Zeit von Salomo und zur Zeit von David. Ich habe hier so eine kleine Tontafel, wo sogar der Name von König Darius darauf ist, wovon wir in der Bibel lesen können. Das ist eine persönliche Tafel von ihm, denn er diktierte an einen seiner Schreiber. Also einfach als ein Beispiel, wie auch in Israel früher geschrieben wurde. Aber in dieser Periode hat Israel umgepolt auf Papyrus, denn sie standen ganz stark unter den Einfluss von Ägypten. Und so schrieb man auf ägyptischen Papyrus. Nun, wenn ein Dokument nicht besonders wichtig war, wurde es einfach zusammengerollt, damit man es gut archivieren könnte, aber man muss es nicht geheim halten, also einmal ein Schnur ringsherum, aber es wird versiegelt. Entweder von dem, der es geschrieben hat, der Schreiber, wenn es ein wichtiges Dokument ist, dann von einem Minister oder sogar vom König selber. Man nimmt ein Stück Ton, man setzt es auf den Schnur. Natürlich, wenn es ein wichtiges Dokument ist, wird der Papyrus zusammengefaltet, dass niemand hineinschauen kann und lesen, und wird von allen Seiten mit verschiedenen Schnüren und Siegeln versehen. Aber hier haben wir einen einfachen. Also man setzt den Ton darauf und dann mit dem Siegelring oder der Siegel, der Stempelsiegel, wird abgedruckt. Nun, die Siegeln sind von den Beamten als Zeichen ihrer Autorität getragen worden und waren auch bei vielen, in dem Verständnis von vielen der Beamten, auch Amuletten, also Glücksbringer. Nun, diese Siegelabdrücke, die durch das Versiegeln entstehen, heißen Bulle. Und wir heute Abend reden wir von Siegeln und von den Bullen. Das ist eine ganz typische Bulle, das ist jetzt die Rückseite. Sie müssen wissen, dass diese Bulle nicht größer ist als mein Daumennagel, und manche, die ich zeige, sind so klein wie meine kleine Fingernagel, denn es sind ja kleine Siegel, die benutzt werden, um diese Dokumente zu versiegeln. Das eine habe ich ziemlich groß gemacht, damit man es gut sehen könnte. Aber wenn Sie zum Beispiel diesen typischen goldenen Siegelring hier betrachten, ja, aus der späteren Königszeit, der ist echt, ja, dann sehen Sie etwa, wie groß diese Siegel waren, die benutzt wurden, um die Dokumente zu versiegeln. Das ist die Rückseite. Was ist also was haben wir hier? Die Schnur, jawohl, das ist Abdruck von der Schnur. Und diese Markierungen hier, das ist von der Papyrus, das ist also die Rückseite. Jetzt drehen wir dasselbe um und da haben wir die vordere Seite. Das ist das, was versiegelt wurde. Nun, wir sehen hier ein Bild. Also in aller Wahrscheinlichkeit haben wir nicht mit einem jüdischen oder israelitischen Siegelabdruck zu tun, denn sie, die Israeliten, sind von der Bibel her eigentlich verboten worden, Bilder zu machen und erst recht nicht Bilder von Göttern. Und wir haben hier eben mit einem persischen Siegelabdruck, und dieser Figur hier, der geht wie ein roten Faden durch die ganze alte die ganze alttestamentliche Zeit. Der taucht immer wieder in der Literatur und in der Kunst auf, und der hat verschiedene Namen. Er wurde verewigt im Himmel mit einem Sternbild, Orion. Es ist der große Jäger, der gewaltige Jäger vor dem Herrn, ein Machtmensch ohnegleichen, und er wurde verehrt später als eine Gottheit unter dem Begriff Herr der Tiere. Und wir haben natürlich hier mit Nimrod zu tun, wovon wir in der Bibel kennen. Und da geht wie ein roten Faden durch die ganze Kunst der Antike. Bei den Büchern draußen gibt es ein Buch über den Turmbau zu Babel. Denn Nimrod war eigentlich der Radelführer bei dem Turmbau. Ja? Er war der, der den Ton angab, als dieser Turm gebaut wurde. Wir wollen uns einen großen Namen machen, dass wir ja nicht zerstreut werden über die ganze Erde, obwohl Gott gesagt hat, füllt die Erde. Nein, wir bleiben zusammen. Und es war dieser Machtmensch, Nimrod, der in aller Wahrscheinlichkeit damals den Ton angegeben hat. Das sind unheimlich interessante geschichtliche Informationen hier in diesem kleinen Heft. Eine Mine von Informationen für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen auch zu tun haben. Hier werden nämlich außerbiblische Erwähnungen von Nimrod und der Turmbau zu Babel verglichen mit dem biblischen Bericht. Nun, die Könige der Antike haben sich auch als Nachfolger von Nimrod verstanden, als Herren von Menschen und Tieren, als große Jäger von Menschen und Tieren. Und in der Periode, die wir behandeln, wo wir anfangen, ist Babylon und das Babylonische Reich unbedeutend. Nebuchadnezzar, der kommt erst gegen Ende vom heute Abend. Am Anfang geht es um die Assyrer und die Ägypter, zwei konkurrierenden Weltmächten. Und die assyrischen Könige verstanden sich auch als wahre Erben von Nimrod. Und in den Augen seines Volkes war der König der Assyrer die irdische Repräsentation von ihrem Hauptgott Aschur. Deswegen heißen sie auch Aschurer. Ja? Und wenn der König mit seinen Truppen gegen eine fremde Stadt wie Lachish oder Jerusalem vorging, dann war es ihr Gott Aschur, der gegen diese Stadt vorging. Und wenn es dem assyrischen König gelang, eine Stadt einzunehmen, hat man die Götzenbilder aus dem Tempel der besiegten Stadt genommen, entweder zerstört oder, wenn sie kostbare Dinge waren, hat man sie mit nach Nineveh verschleppt und in der Tempel von Assur deponiert als Tribut. Unser Gott Assur hat diese fremde Stadt besiegt. Nun, die Ägypter machten mindestens am Anfang von unserer Geschichte der Machtposition der Assyrer streitig. Aber im Laufe von Abend werden wir sehen, dass die Ägypter immer schwächer wurden, ja, und die Assyrer immer mächtiger, und das spielt eine ganz wichtige Rolle bei unseren Überlegungen. Nun, diese beiden Weltmächten damals, die Assyrer und die Ägypter, sie bekämpften einander hauptsächlich wegen Handelsmöglichkeiten, Handelsbeziehungen. Es müssten die Handelswege gesichert werden, und so wurden Kriege geführt. Güter wurden auf dem Meer transportiert und vorwiegend auch auf dem Land. Und ich habe hier auf dem zweiten Tisch einen ganz typischen Transportkrug, ja, für Öl, für Getreide, für Wein, wurde natürlich oben mit einem Deckel versehen und versiegelt. Warum hat er ein Spitz unten, wie die auf der Leinwand? Weil unten im Schiff, wo diese Krüge transportiert wurden, gab es ein Holzgerüst und da passte jeder Krug ganz schön hinein. Dann Kraut dazwischen, dass sie nicht aneinander knallten, festgebunden mit einem Seil, und so könnte ein Schiff mehrere hundert solcher Krüge auf einmal transportieren. Und wie gesagt, oben drauf war ein Tondeckel und dann ein Schnur von einem Griff zum anderen mit einer Bulle darauf. Ja? Besonders wenn es sich um Steuerkrüge geht, also die dem König gehören. Wir haben hier auf dem Tisch, und er ist so neu dazugekommen, dass ich nicht einmal dazugekommen bin, ein Etikett dafür zu machen. Es liegt so unwahrscheinlich da. Da haben Sie hier eine Steuerabgabe, also der Teil von einem Krughenkel, mit der Siegel von König Hezekiah darauf, wovon wir in der Bibel lesen können. Wir werden mehr zu dem nachher sagen. Aber es ist ganz neu dazu gekommen. Übrigens, wie komme ich an diesen Dingen? Bezahlt werden sie mit dem Erlös vom Bücherverkauf. Und es ist ein absolutes Wunder, dass ich das habe. Und das ist nur einer von mehreren solchen Ausstellungen. Seit einigen Jahren nehme ich teil an Versteigerungen. Die Hauptversteigerung zweimal im Jahr in Tel Aviv. Und da sitzen Millionäre dort und ein paar am Telefon von New York und so weiter. Und da soll ich etwas bekommen? Es grenzt an ein Wunder. Es ist ein Wunder, nicht nur grenzt. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt diese Dinge bekomme. Also ich staune selber. Ich sehe, ich muss es glauben, es ist hier. Aber ich weiß nicht, wie das alles gegangen ist. Ja. Übrigens, Israel, wie auch das Philisterland, war reich an Olivenöl, Wein und Getreide. Und deswegen hat das Philisterland, wie auch Israel und Juda, die Interesse von diesen zwei großen Weltmächten auf sich gezogen, wegen der Olivenöl-, Wein- und Getreideproduktion. Das ist die Stelle in Gat, wo wir nächsten Sommer weiter ausgraben werden. Hier haben wir eine Olivenölinstallation. Das ist so eine kleine Fabrik hier was wir gerade ausgraben. Letzten Sommer war ich in Hazor, nördlich in Israel, oben in Galiläa, und das ist eine israelische Ölpresse. Und die Philister und die Israeliten und die Juden, die haben ständig gegeneinander gekämpft wegen den guten Ölbergen oder Weinberge und Oliven, Ölhaine und so weiter und so fort. Das ist der ganze Hintergrund von David und Goliath und all das, ja? Diese sehr geeigneten Stellen. Nun, jetzt kommen wir zu unserem ersten Siegel. Den habe ich fotografiert, nicht bei diesem Sammler, diesem Multimillionär, sondern in der größten Museum in Haifa, der Hechtmuseum. Und das ist ein bronzener Siegelring und es ist ein königlicher Siegelring. Eigentlich, das ist Althebräisch, also wenn Sie Hebräisch können, werden Sie das wahrscheinlich nicht lesen können, denn das ist Althebräisch, das ist völlig, etwas völlig anderes, ja. Und es steht aber hier geschrieben, Ahab, König von Israel. Ist eigentlich so gut, um wahr zu sein. Man zweifelt es nur deshalb, weil es wirklich so gut ist, um wahr zu sein. Die Schrift stimmt, das Metall stimmt, es stimmt alles. Aber man kann es fast nicht glauben, dass Ahab Siegelring gefunden worden ist. Und deswegen ist man ein bisschen vorsichtig, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir tatsächlich mit diesem königlichen Siegelring von Ahab zu tun haben. Und wir werden heute Abend sehen, dass andere solche Dinge schon gefunden worden sind, wo man ganz sicher ist, dass sie echt sind. Nun, wenn wir gerade beim Ahab sind, lesen wir in 1. Könige Kapitel 20, Vers 34, denn das hat mit unserem Thematik zu tun. Ben-Hadad, der König von Syrien, Hauptstadt Damaskus, sagte zu König Ahab, der jetzt Ben-Hadad besiegt hat, ich werde dir die Städte zurückgeben, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, als wir siegten. Aber jetzt habt ihr uns besiegt, ja? Also ich gebe die Städte zurück. Und du kannst auch in meiner Hauptstadt Damaskus Handelshäuser gründen, wie es mein Vater in eurer Hauptstadt damals Samaria getan hat. Und diese kleine biblische Information ist sehr aufschlussreich. Man merkt, es ging bei vielen Kriegen um Handel. Deswegen haben wir einen ganzen Tisch hier, Handel und Krieg. Die Ägypter und die Assyrer haben einander bekriegt wegen den Handelswegen. Damaskus und Samaria haben einander besiegt, ja, wegen Handelsrechten. Nicht nur, aber auch. Und interessant ist, dass sobald das der eine gesiegt hat, verlangte er das Recht, Handelshäuser zu gründen in den wichtigsten Städten von den Besiegten. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was macht der Vizepräsident von USA heute? Dick Cheney mit seinem ehemaligen Geschäft, da holt er die dicken Pfründen in Bagdad und so weiter und so fort. Nichts Neues unter der Sonne. Handelshäuser gründen. Deswegen werden oft Kriege geführt. Nun, obwohl auf dem Schiff transportiert wurde, die Haupthandelswege waren auf dem Land. Jetzt haben wir das östliche Mittelmeer, hieß damals das Große Meer. Hier ist Ägypten, hier oben haben wir Nineve, die Hauptstadt von Assyrien, hier unten Babylon und dann haben wir von im Ägypten anfangen einen Haupthandelsweg. Die Römer haben diesen Weg benutzt später, nannten es Via Maris, der Weg am Meer, geht durch den Philisterland hier, durch Gaza durch. Und dann über den Arunapass bei Megiddo, hinunter nach Hazor, Damaskus, hinüber nach Mari, hinunter Chad, Babylon und schlussendlich Ur, ein Hafenstadt, wo Güter von Indien und so weiter mit dem Schiff gekommen sind. Also wer die Kontrolle über diese Straße hatte, der hatte die Kontrolle über Handel. Und deswegen kämpften die Ägypter wie auch die Assyrer um der Kontrolle dieser wichtigen Handelsweg. Es war nämlich sehr wichtig für den Ägypten, hier hochzukommen, denn in Ägypten gibt es nicht viel Holz. Und hier oben an den Bergen, bei Tarsus und so weiter, gab es große Wälder mit gerade wachsenden Bäumen, sehr geeignet für den Bau. Aber auch in Assyrien gab es wenig Holz und so waren sie auch hier interessiert. Aber gibt es auch hier Kupfer und Zinn und andere Metalle. Und dann war es natürlich auch wichtig, hier die Rechte über die Öl, die Weinberge und die wunderschönen Felder, wo Getreide wuchs in Philisterland und in Israel und Juda. Also wer diese Straße kontrollierte, kontrollierte Handel und somit auch Reichtum. In der Periode, wo wir anfangen, sind die Assyrer im Vormarsch. Sie wollen die Ressourcen hier oben in der heutigen Türkei für sich sichern. Sie müssen natürlich die babylonischen Stämme, die noch nicht vereinigt sind, doch unter ihren Obhut halten. Sie dürfen ja nicht stark werden, ja, das könnte eine Gefahr werden. Und dann eben die Kontrolle über diese Straße sichern, damit die Ägypter nicht hier hochkommen mit ihren Armeen. Nochmals eine Karte, denn Karten spielen heute Abend bei dem Verständnis von dem, was ich erzähle, eine ganz wichtige Rolle. Nochmals das Mittelmeer. Hier haben wir das Tote Meer, das Jordantal, Philisterland, hier unten wäre Ägypten, hier oben wäre Assur. Und diese wichtige Straße, der Via Maris, der ging quer durchs Philisterland. Deswegen war es wichtig, entweder für die Ägypter oder für die Assyrer, dieses Gebiet zu besetzen. Auch wegen dem Öl und Getreide und Wein hier. Ja? Und dann ging die Straße weiter und quer durch Israel. Aber es tangierte Juda nur. Also in der Periode, wo wir anfangen, ist Salomos Reich jetzt geteilt im nördlichen Reich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das südliche Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Frühere Brüderstämme sind jetzt entzweit. Gibt auch immer wieder Krieg zwischen den 10 nördlichen Stämmen gegen die 2 südlichen Stämmen Juda und der kleine Stamm Benjamin. Weil aber die Via Maris Juda nur tangierte und nicht über das Stadtgebiet ging, war Juda zuerst einmal verschont. Kam nicht sofort daran, entweder bei den Ägyptern oder bei den Assyrern. Musste einfach der im Moment die Kontrolle über das Gebiet hatte, jährlichen Tribut bezahlen. Und dann dürften sie innerhalb von ihren sicheren Grenzen ziemlich ruhig existieren. Aber die israelitischen Könige, die kamen ganz schnell daran, denn die Straße ging quer durch ihr Gebiet. Und da haben natürlich die Assyrer, die jetzt im Vormarsch sind, immer wieder ein Auge darauf gehabt, was machen die israelitischen Könige. Werden sie uns jährlich Steuertribut bezahlen oder werden sie versuchen, bei den Ägyptern sich anzubiedern, ja, um unser Joch abzuschmeißen? Also Israel, wie auch den Philistern, die kommen so richtig zwischen den Mühlsteinen in der Periode, wo wir anfangen. Der Grund für diese beiden Reiche, das Südreich Juda mit Benjamin zusammen, das Nordreich Israel, große Stämme, Manasse, Ephraim und so weiter, 10 im Ganzen, der Grund für diese Teilung. Saul hat das Vereinigte Königreich gegründet. Hier bei den Keramiken haben wir Vereinigtes Königreich und dann geteiltes Königreich. Wir können ganz schön aufteilen, verschiedene Keramiken für verschiedene Perioden. Also Saul, David, Salomo, das ist das Vereinigte Königreich, ein Land Israel. Aber Rehabeam, der Sohn von Salomo, meinte, er könnte es besser machen als sein Vater und machte eine Dummheit. Und das gab Jerobeam, ein Rebell, die Gelegenheit, die 10 nördlichen Stämme anzusprechen. Was haben wir mit dem Haus David zu tun? Ja? Und so ist Jerobeam zum ersten König vom nördlichen Reich Israel geworden mit der Hauptstadt Samaria. Die Pfeile hier repräsentieren mehrere hundert Jahre, ja? Und dann mit Hoshea, zur Zeit von Ahas, beziehungsweise Hiskia, haben wir das Ende von dem Nordreich Israel. Wir werden heute Abend weitergehen mit Ahas, Hiskia, Manasse, Josia, Joachim. Hier machen wir Schluss heute Abend. Wir brauchen als Grundlage diese Chronologie, die Sie am Büchertisch bekommen können, nur dort geht es um 300 Jahre, heute Abend geht es nur um 150 Jahre. Wir schreiben das Jahr 735 vor Christus, die Zahlen werden sich verringern, denn es geht Richtung Christus. Und im Jahr 735 wird Ahas König in Juda, Hauptstadt Jerusalem. Er war schon vorher seit einigen Jahren unter seinem Großvater und Vater König als Co-Regent, aber jetzt wird er allein König. Es gibt einen schwachen König in Israel zu der Zeit, Pechach, und der wird bald von König Hoshea, der letzte König von Israel, ersetzt. In dieser Periode ist Jesaja der Hauptprophet im Land, und jetzt kommt einer der mächtigsten assyrischen Königen überhaupt auf dem Thron, Tiglath-Pileser III. Und er merkt, dass Pechach und die Israeliten dort im Norden immer wieder bei den Ägyptern schielen und sich anbieten. Also er teilt eine Lektion, er erobert Teile vom Nordisrael und führt wesentliche Teile von der israelitischen Bevölkerung ins Exil nach Assyrien. Er war der Erste, der das tat. Das ist der Anfang von Israels Exil in Assyrien. Es wird aber einige Jahre dauern, bis der große Knall kommt. Wir wissen sehr viel über die Assyrer. Wir wissen, wie die Könige sich bekleideten, wie das Pferdegeschirr war. Wir wissen sogar die Farben von den Uniformen und so weiter. Denn diese assyrischen Könige, wie Tiglath-Pileser hier, sie haben an den Innenwänden ihrer Paläste in Nineveh und so weiter große, lebensgroße Gipsreliefs angebracht, wo ihre großen Heldentaten gefeiert wurden. Und da gab es Inschriften, wo die Sache beschrieben wurde, in Keilschriftzeichen. Und dann diese Abbildungen, und die waren ursprünglich farbig. Aber als die Paläste später niedergebrannt wurden, ist die meiste Farbe abgeblättert. Aber es gibt immer noch so ein paar Fetzen, und so kann man diese sehr schöne Rekonstruktionsbilder machen, die sehr, sehr genau sind. Und wenn Sie mal in der British Museum in London waren, dann kennen Sie diese Tiglath-Pileser-Abbildung. Aber jetzt kommen wir zu unserem ersten Siegelabdruck, der erste Bulle. Und ich kann mich, wie wenn es gestern wäre, mich immer noch daran erinnern, wie ich vorsichtig, nachdem er aus dem Tresor genommen wurde, ein Stück Karton darunter schob. Und ich laufe zu meinem Fototisch und Salomo sitzt daneben und fragt mich ganz locker, was ich meinte, er hätte dafür bezahlt. Das ist nur so groß wie mein kleiner Daumen, wie mein Daumennagel hier. Ich sagte, lass mich es zuerst hinlegen, bevor ich es erfahre. Denn ich war ziemlich sicher, dass es nicht gerade billig wäre, und ich wusste nicht, ob meine Versicherung das alles bezahlen würde, wenn ich aus lauter Nervosität das fallen lassen würde. Es ist echt. Die Siegel können unter Umständen verfälscht werden. Es gibt schon Methoden, um das zu prüfen, aber die können eher verfälscht werden. Die Bullen, die Abdrucke nicht. Aus folgenden Gründen. Wir haben hier einige Echtheitszeichen. Erstens einmal, der Ton kann man bestimmen, woher kommt es, aus welcher Zeit kommt es. Dann, wir haben hier die Inschrift. Und wenn der Name ein Name darauf ist, den man zum Beispiel von der Bibel kennt und man das datieren kann, man weiß, welche Handschrift oder welche Inschrift typisch war. Denn alle 30, 40 Jahren ändert sich die Schrift etwas. Und die Experten, die können das bestimmen bis auf wenigen Jahren. Also man muss ein unheimlich guter Fälscher sein, um die richtige Schreibstil zu kriegen von den vielen, die es gab während hunderte von Jahren. Dann haben wir ein weiteres Echtheitszeichen, das sind die Salzkristalle, die nur ganz langsam aus dem Ton herauskristallisieren. Dann haben wir die Risse, und die kann man mikroskopisch untersuchen, denn oft waren Verunreinigungen im Ton, organische Stoffe, so Gras oder kleine Stücke von Holz, und das verwest mit der Zeit, das zerfällt mit der Zeit und hinterlässt Risse und Löcher und so weiter. Und alle diese Dinge kann man eigentlich gar nicht verfälschen, und so sind die Bullen ziemlich sicher aus historischen Dokumenten. Und als ich das hinlegte, sagt er, 1 Million US-Dollar. 1 Million US-Dollar für ein kleines Stück Dreck. Weshalb? Weil es das erste Mal war, wo man einen Bulle gefunden hat mit dem Namen von einem König, den wir von der Bibel her kennen. Die Inschrift lautet, gehört dem Ahas, Sohn von Jotham, König von Juda. Nun, das war das erste Mal, und das war vor etwa 10 Jahren, das war der Mittelpunkt von einem wissenschaftlichen Kongress. Jeder wollte das sehen, es war eine absolute Sensation unter Wissenschaftler. Vielleicht haben sie gar nicht selber gewusst, dass man einen Siegelabdruck von Ahas schon gefunden hat. Wieder ein Bulle hat etwas vom Feuer abgekriegt, aber das macht ja nichts, denn der Papyrus brennt, der Schnur brennt, aber der kleine Stück Ton, der Bulle, der wird durch das Feuer erhärtet, vielleicht ein bisschen zerrissen oder so, aber erhärtet, und diese kleinen Backsteine, die findet man, wenn man einige Tonnen Erde siebt, ja. Darauf steht geschrieben, gehört dem Adonijahu, Jahu, Yahweh, der immer das war, was er immer sein, oder immer sein wird, was er immer war. Die Franzosen übersetzen Yahweh in ihre Bibel mit L'Eternel, der Ewige, bessere Übersetzung als Herr. Mein Herr ist der Herr. Also es heißt eigentlich im Urtext gar nicht Herr, sondern der Ewige. Aber es geht mir nicht um die Bedeutung von dem Namen hier. Ich wollte das nur kurz erwähnen, denn Sie werden immer wieder Yahu sehen. Ja? Der über das Haus ist, das ist eine Bezeichnung für den höchsten Beamten im Land, der über das Königshaus steht. Und diesen Begriff Haus ist ein biblischer Begriff und es kommt von der Tatsache, dass die meisten Israeliten, wie auch Juden im Süden, irgendwie in Landwirtschaft tätig waren. Und selbst diejenigen, die in den Städten unterdessen wohnten, die hatten Ländereien. Und die kleinste Einheit im Land war das Haus des Vaters. Diesen Vater ist verantwortlich für sein Haus. Aber das Haus besteht aus mehreren Häusern, aus Ländereien und allen ledigen Tanten und Großmüttern und Neffen und Nichten und mehrere Frauen mit ihren Kindern. Das ist sein Haus. Abraham wurde gesagt, verlass das Haus deines Vaters, also der Einflussbereich des Vaters. Aber diese Häuser des Vaters, die waren wiederum eingebettet im Haus des Königs, Haus Davids im Süden, Haus Omri im Norden, ja, Haus des Königs. Und das ist das ganze Königreich. Und der über das Haus ist, ist der Premier Minister, der erste Minister im Land. Und freilich waren diese Häuser wiederum eingebettet im Haus Jahwes, im Haus des Ewigen. Diesen Begriffe, die kommen immer wieder in der Bibel vor. Und wie gesagt, Jahweh bedeutet eigentlich nicht der Herr, sondern der Ewige. Aber weil die Juden den Namen Yahweh gar nicht aussagen wollten aus abergläubischen Gründen, haben sie das ersetzt mit Herr und so hat man das in die Übersetzung übernommen. Aber Yahweh bedeutet eigentlich der Ewige. Nächste Bulle. Die Inschrift ist komplett. Man kann auch wissen, welche diese Buchstabe ist, wegen den anderen, die hier dazugehören. Und Sie sehen auch, ist ganz typisch, wir haben den Abdruck von der Ring. Der goldene Ring, ja, oder silberne oder bronzene Ring. Und da haben wir den Abdruck von der Finger oder der Daumen von dem, der den Ton zwischen den Fingern nahm und darauf drückte. Man findet oft den Abdruck, ja, von den Fingern darauf. Ich habe sogar gesehen, vielleicht können Sie es auch, ich hoffe, dass es im Licht sichtbar ist, auf diesen Hiskia-Sache hier ist auch ein Fingerabdruck darauf, ja. Irgendjemand hat das festgehalten, während dem gedruckt wurde. Das wird wohl nicht Hiskia selber sein, sondern einer seiner Beamter. Gehört dem Shemaiahu, Diener des Königs. Nun, das ist nicht einfach einer, der mit Gläser in den Palast hineinläuft, ja, Diener. Nicht in dem Sinn, sondern das ist ein hoher Beamter, das ist vielleicht der General der Armee, das ist vielleicht der Außenminister oder der Finanzminister. Das sind alle Diener des Königs. Und der oberste Diener des Königs ist der, der über das Haus ist, der Premierminister. Jetzt haben wir mit einem echten Siegel zu tun. Der ist etwa 8 cm hoch, ist pures Gold, kleine goldene Kette, wodurch eine noch längere Kette gehängt war, denn das hat der Beamte um den Hals getragen, als Amulett, als Zeichen seiner Autorität am Hof. Hier ein Halbedelstein, worin dann eine Inschrift eingraviert war, freilich im Negativ, damit auf der Bulle es gelesen werden könnte, im Positiven. Und, da haben wir zwar mit Althebräisch, aber mit einem ägyptischen Beamterbild, das heißt, der König, dem dieser Beamter gehörte, dem diesen Siegel gehörte, dieser König will sich bei den Ägyptern anbiedern, in der Hoffnung, ein Gegengewicht zu den Assyrern zu kriegen. Und wir haben nicht nur ein ägyptisches Beamterbild, das wäre an und für sich nicht so ganz schlimm, aber ganz schlimm ist natürlich der beflügelte Sonnenscheibe der Ägypter, der Gott Ra. Ein Götzenbild auf einem israelitischen Siegel. Die Inschrift lautet, gehört dem Abdei, Diener des Hoshea. Das ist der Hoshea, den wir schon auf der chronologischen Liste gesehen haben. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hoshea, der Sohn Elas in Samaria, König über Israel, und regierte 9 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen Jahwes, und es macht ihm gar nichts aus, dass seine Beamten ägyptische Götterbilder auf ihren Siegeln haben. Da hat das wahrscheinlich sowieso angeordnet, in der Hoffnung von Pharao in Ägypten Hilfe zu bekommen gegen den Assyren. Okay, jetzt haben wir den Stein rausgenommen, nochmal zu fotografieren. Diese Dinge sind unheimlich schwierig zu fotografieren. So ein Bild, da arbeite ich etwa eine halbe Stunde, bis es richtig beleuchtet ist und so weiter. Die sind sehr glänzig und sehr schwierig. Und ich weiß noch, der Solomon ist ein ganz ungeduldiger Mensch. Er hat immer gesagt, du bist der schlechteste Fotograf der Welt. Ich habe nie ein Bild von dir gesehen. Ich habe gesagt, wie sollst du ein Bild von mir sehen? Die sind noch im Kasten, warte, bis sie entwickelt sind. Ja, aber ich will sie jetzt sehen. Ich sag, warte noch. Ja. Und er hat gesagt, ja, aber du brauchst so lange. Ich habe gesagt, ja, natürlich nehme ich mir Zeit. Sonst habe ich so lausige Bilder, wie du sonst hast. Willst du gute Bilder? Da brauchst du Zeit. Man muss mit dem umgehen, ja, wie er auch redet. Und dann versteht er die Sprache. Die Propheten sind natürlich daran, davor zu warnen. Hosea zum Beispiel warnt sehr deutlich. Ephraim, einer der Hauptstämmen dort im Norden von Israel. Ephraim, dumm wie eine Taube. Erst ruft es die Ägypter zu Hilfe, dann wendet es sich an die Assyrer. Und wenn es so weitermacht, sagte Gott durch diesen Prophet, spanne ich mein Netz aus und fange den Vogel. Und das ist tatsächlich geschehen. Denn Hoshea hat auf den falschen Pferd gesetzt, nämlich auf Pharao. Und das sind die Assyrer unter Tiglath-Pileser und seine Nachfolger voll am Kommen. Und die lassen nicht zu, dass Hosea sich bei den Ägyptern anbieten kann. Und so kam Tiglath-Pileser und eins nach dem anderen, mehrere Kampagnen, hat er immer wieder am nördlichen Teil vom Nordreich geknappert. Auf diese nächste Karte können wir das dann deutlich sehen. Moment hier. Upsala. Ah, jetzt haben wir es. Hat geklemmt. Okay, Mittelmeer, das große Meer damals. Juda hier im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier haben wir nur noch einen kleinen Überrest von Israel mit der Hauptstadt Samaria. Denn Tiglath-Pileser hat schon all das hier zu einem Provinz von Assyrien gemacht. Und die Ländereien zum Beispiel über Damaskus hinaus, wo früher Ahab besiegt hat, ja und so weiter, die gehören unterdessen auch den Assyrern. Also eigentlich haben die israelitischen Könige nur noch ihre Hauptstadt und ein bisschen ringsherum. Tiglath-Pileser hat ziemlich ausgeräumt während den mehreren Jahren seiner Königsherrschaft. Jesaja, wichtiger Prophet in der Zeit, wehe denen, die nach Ägypten gehen, um Hilfe zu holen. Sie verlassen sich auf die vielen Pferde und die zahlreichen Streitwagen von Pharao, ja? Aber mit dem heiligen Gott Israels rechnen sie nicht. Sie befragen Yahweh nicht, ob er einverstanden ist. Und das war der Hauptgrund, weshalb Israel unterging. Nicht, weil die Assyrer mächtig geworden sind, in erster Linie. Nicht, weil Pharao verzagt hat, sondern weil Israel ihren Gott nicht gefragt hat. Ihr Gott, der hätte ohne weiteres intervenieren können und helfen können, wie er damals in Ägypten tat, wie er später bei Hiskia tat. Aber diese sture Könige im Norden, vertrauten auf ihre eigenen Götzenbilder, vertrauten auf die Ägypter und fragten ihren ureigensten Gott Yahweh gar nicht danach. Also, Jesaja wird länger Prophet bleiben, Ahas wird bald aufhören und Hiskia wird dann anfangen, ja. Aber jetzt kommt der Nachfolger von Tiglath-Pileser III., Salmanasar, schon der 5. mit diesem Namen, wird König von Assyrien. Nun, wenn ein neuer König auf dem assyrischen Thron also Platz nimmt, ist das natürlich die Zeit, wo zum Beispiel ein untertäniger König versuchen könnte, den Tribut einzustellen, und das tat Hoshea, und Hilfe zu suchen, ganz konkret beim Pharao, denn es könnte sein, dass der jetzt abgelenkt ist. Denn zu Hause gibt es einen mächtigen Onkel, der wäre sehr gern der graue Eminenz. Und den muss man im Griff kriegen, ja? Sonst wird man ständig schwacher König bleiben, ja? Oder vielleicht gibt es einen älteren Bruder, der sauer ist, dass der jüngere König geworden ist. Und da gibt es die babylonischen Stämmen und die arabischen Stämmen aus der Wüste, die Beduinen, die muss man auch bekämpfen. Also es könnte sein, dass Salmanasar lang genug abgelenkt wird, dass Hoshea es tatsächlich fertig bringt, jetzt sich unabhängig zu machen. Er hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen, denn Salmanasar weiß, ich muss sofort handeln, Truppen werden geschickt, Hoshea, dummerweise außerhalb von seiner mächtigen Hauptstadt Samaria, wird verhaftet und abgeführt, und Salmanasar legt einen Belagerungsring um Samaria und wartet, bis die Leute ausgehungert sind. Ja, die fangen an damit, dass sie ihre Tiere aufessen, und die Esel werden gegessen, und da werden die eigenen Kinder gefressen, und irgendwann mal ist es vorbei, und dann können die Assyrer natürlich die Stadt einnehmen. Der Samaria war schon sehr mächtig befestigt, schon zur Zeit von Omri und Ahab und so weiter. Also da könnte man nicht einfach so diese Stadt einnehmen, also die haben zuerst ausgehungert. Aber nach einigen Jahren ist Samaria dann tatsächlich eingenommen worden. Allerdings, Salmanasar hat es angefangen, aber sein Konkurrent Sargon II. Übernimmt den Thron von ihm und führt es zu Ende. Das war eine kleine Erklärung zwischendurch. Und die Ägypter, die kommen unter die Rede, die haben hier nichts zu melden, denn Assyrien ist wirklich stark geworden unter Tiglath-Pileser und Salmanasar und dann unter Sargon. Wir lesen in der Bibel in 2. Könige, Kapitel 18, im 4. Regierungsjahr von Hiskia, es war das 7. Regierungsjahr von Hoshea. Das sind die Angaben, die man braucht, um diese Chronologien zusammenzustellen. Dem König von Israel rückte Salmanasar, der 5., der König von Assyrien mit seinen Truppen vor die Stadt Samaria und belagerte sie. Nach fast dreijähriger Belagerung nahm er sie ein, wobei es dann am Ende doch Sargon II. War, der es zu Ende führte, der andere wird abgesetzt. Nach fast dreijähriger Belagerung nahm er sie ein. Salmanasar ließ die Bevölkerung des Reiches Israel nach Assyrien in die Verbannung wegführen und Sargon hat es fertig gemacht. Und diese Könige haben natürlich solche Ereignisse groß gefeiert an den Innenwänden ihrer Paläste. Sargon, der jetzt den Thron von Salmanasar übernimmt, hat in einem Chronik auf Tontafeln geschrieben, es ist übersetzt worden, gefunden und übersetzt worden, Folgendes geschrieben zu dieser Begebenheit, wovon wir in der Bibel lesen können. Die Bewohner von Samaria, die sich einigten und sich mit einem mehr feindlichen König verschworen, also Pharao in Ägypten, nicht länger Knechtschaft zu erleiden und Assur, unser Gott, keine Tribut zu bringen, und die kämpften, gegen sie habe ich mit der Macht der großen Götter, also unsere Götter, meine Herren, gekämpft. Als Beute zählte ich 27.280 Menschen zusammen mit ihren Streitwagen und Göttern, auf die sie vertrauten. Hier haben wir eine außerbiblische Schrift, die eigentlich Bezug nimmt auf das, was wir in der Bibel lesen können. Nun, es war die Rede hier von Wagenkämpfer. Schon König Ahab früher war bekannt für seine tapfere Wagenkämpfer. Sie haben sehr gut gezüchtete Pferde und massiven Kampfwagen. Und es wäre schade gewesen, die einfach zu zerstören. Was hat Sargon gemacht? Ich bildete eine Einheit mit 200 ihrer Streitwagen für meine königliche Streitkräfte. Und manche der Obersten von diesen besiegten Israeliten sind ganz hoch oben in der Armee und in der, bei den Beamten von den Assyrern und wurden später wichtige Generäle und wichtige Beamte am assyrischen Hof. Ja? Also die Juden, ein sehr begabtes Volk, ja? Überall wo sie sind, da steigen sie oben. Ja? Sei es in der amerikanischen Regierung oder wo auch immer. Und so war es hier bei den Assyrern. Den Rest siedelte ich in der Mitte Assyriens an. Auch von diesen Rest sind manche Beamte geworden. Ja? Ich bevölkerte Samaria mehr als zuvor, aber nicht mit Israeliten, sondern mit ausländischen Völkern. Ich brachte Völker aus Ländern, die ich mit meinen Händen erobert habe, hinein. Ich setzte meine Beauftragten als Gouverneur über sie, also keine einheimischen Könige mehr, und ich zählte sie zu den Assyrern, also Israel wird ein Provinz vom Assyrischen Reich. Nun, es ist die Erwähnung hier in diesem Chronik von Sargon von anderen Völkern, die dann nach Israel gebracht worden sind. Es sind nämlich die Gebirgsstämmen bei Babylon und die Wüstenstämmen bei Babylon, diese babylonischen Stämmen. Es sind die arabischen Stämmen und es sind die damaligen Kurden hier oben. Ja? Das sind die, die immer wieder die Assyrer zum Schaffen gemacht hat, also anstatt ständig Quälereien mit diesen Burschen, jetzt führen wir sie einmal ab, ja, wir bringen die Araber und deponieren sie in Samaria, wir bringen Leute von Babylon und tun sie hier ansiedeln in Samaria und wir nehmen die von Samaria und von ganz Israel und verteilen sie überall. Das sind die sogenannte zehn verlorenen Stämmen vom Norden, die jetzt im Assyrischen Reich verteilt wurden. Also wir denken hier an den Stamm Ruben, Gad, Manasse, Ephraim, Issachar, Zebulon, Naphtali, Aschur und Dan. Dan hat ein kleines Gebiet hier, aber die konnten die Philister nicht besiegen, deswegen sind sie nach Norden gewandert und haben hier ihre Hauptstadt Dan gegründet. Und jetzt wollen wir nach Dan gehen, denn schon der erste König vom Nordreich, König Jerobeam, der rebellierte gegen den Sohn von Salomo, der wollte ja nicht, dass diese Stämme nach Jerusalem gehen für die regelmäßigen Festen. Sonst könnten sie wieder unter den Einfluss von dem jüdischen König kommen. Also er hat in Bethel ein großes Altar gemacht und gesagt, Israel, hier musst ihr opfern. Und dann für die im Norden hat er in Dan ein großes Altar gemacht und die im Norden sollen dorthin gehen, dann ja nicht nach Jerusalem. Also gehen wir jetzt nach Dan. Das ist das Hauptdorf von der Stadt Dan aus der damaligen Zeit, kurz vor der Eroberung durch den Assyren. Das sind ganz massive Mauern, natürlich viele Meter hoch. Sie müssen sich ein riesen Eichentor hier vorstellen mit Eisenbeschlag und dann unmittelbar dahinter der Torraum. Dort haben die Ältesten der Stadt ihre wichtigsten Versammlungen gehalten. Wenn der König vor Ort war, dann saß er auf einem Thron, auf dem Richterstuhl hier, im Schatten von dem Baum. Und gefunden hat man diese steinerne Plattform, man hat die zwei der ursprünglichen Stützen gefunden, denn der König oder der Richter braucht natürlich Schatten, hier war so eine Art Tuch darüber. Und hier daneben ist ein stehender Stein. Ich stehe jetzt hier hin und ich schaue, wie wenn ich da neben dem Richter auf dem Thron war. Ich schaue hier durch die Stadttür hinaus. Hinter mir ist so ein stehender Stein. Und hier ist ein Altar, unmittelbar vor dem Stadttor. Und auf dem Altar sind auch stehende Steine. Das sind kananäische Götzenbilder. Unmittelbar neben dem Richterstuhl, unmittelbar neben dem Thronstuhl vom König, wenn er in der Stadt war, unmittelbar vor dem Stadttor kananäische Götzenbilder, die verehrt wurde anstatt Yahweh, ihren ureigenen Gott. Sie verehrten Yahweh nämlich, ihren Gott, auf eine Weise, die nicht recht war. Überall, wo sie wohnten, richteten sie Opferstädte ein. beim einsamen Wachturm genauso wie in der befestigten Stadt. Auf jeder höheren Erhebung und unter jedem größeren Baum stellten sie geweihte Steinmale. Das ist das, was wir vorher gesehen haben. Unter dem Schatten vom Baum neben dem Thron, Steinmal. Vor der Stadt war wahrscheinlich ursprünglich auch ein heiliger Eichenbaum. Steinmale, geweihte Pfähle aus Holz, die vermodern, die findet man nicht mehr. Das sind die weiblichen Gottheiten, das sind die männlichen Gottheiten. Dort verbrannten sie Opfergaben, genau wie die Völker, die Kananäer, die Yahweh vor ihnen damals mit Josua und so weiter vertrieben hatte. Wie grotesk. Sie verehren die besiegten Götter der Kananäer anstatt den Gott, der ihnen geholfen hat, die Kananäer zu besiegen. Geht's noch? Das ist ja verrückt, hey. Letzten Sommer habe ich hier in diesem Loch gearbeitet. Das ist, habe etliche Tonnen Erde da hier ausgehoben und gerade daneben ist so ein kananäisches Heiligtum gewesen. Ich habe Götzenbilder aus Bronze hier gefunden und die gehörten zu diesem Heiligtum. Und da haben wir solche kananäische stehende Steine, Steinmale. Übrigens, einfach zu erklären, hier oben wäre die Zeit dann von der Königszeit, ja, und wir arbeiten durch die Königszeichen durch, und hier sind wir in der Zeit von Josua, ja, denn Hazor wurde von Josua verbrannt, das findet man auch, die Brandspuren und so weiter. Und das war einfach ein Heiligtum, ein kananäisches Heiligtum aus der Zeit. Und da haben die Israeliten überall in ihrem Land das übernommen, die Götter der besiegten Kananäer, ja, und haben dann den ganzen Tempelkult und alles praktiziert, wie die Kananäer das vorher taten. Und da unmittelbar vor dem Tor, also wirklich, Gott reizen, bis geht nicht mehr, kananäische Gottheiten. Jetzt gehen wir in die Stadt hinein. Hier ist das Altar, natürlich damals nicht aus Metall, das ist nur ein Gerüst, um zu zeigen, wie groß das steinerne Altar war. Ich finde das ein bisschen kitschig hier, ich hätte es anders gemacht, aber war nicht verantwortlich. Also hier haben wir so einen Tempel und hier war das Brandopferaltar und hier an dieser Stelle hat es seit eh und je ein heiliger Eichenbaum der Kananäer gegeben. Und wissen Sie, was geschah unter diesen Bäumen? Da haben die Töchter vom Volk, die israelitischen Töchter, ihre Jungfrauschaft geopfert. Da hurten sie mit Männern, die gekommen sind und haben mit ihnen gehurt. Zu Ehre von der Astarte, wir haben so eine Fruchtbarkeitskönigin hier, eine kleine Astarte, natürlich in den Tempeln waren das große, ja, Baal, das männliche, Astarte, das weibliche, oder Aschera. Und hier hurten die Töchter vom Volk mit Männern, damit Astarte ihnen in der Ehe Kinder geben würde. Also kein Mann, der wirklich einen Sohn haben wollte, würde irgendeine Frau heiraten, wenn sie nicht vorher im Tempel gehurt hätte. Ja, denn da ist die Garantie, dass sie nachher in der Ehe fruchtbar ist. Und es wurde zum Teil ganz bunt getrieben, teilweise haben sie in ihrem eigenen Kot gehurt. Also geht's noch. Gott, Sexualität geschaffen und sowas Perverses. Und die Propheten, die haben deutliche Worte gesprochen. Yahweh ließ die Leute von Israel, und ebenso die Leute von Juda, die waren nicht besser dort im Süden, durch seine Propheten und Seher warnen, aber sie wollten nicht hören. Und deswegen haben sie ihr Land verloren. Und wissen Sie, Gott hat auch durch die Assyrer geredet. Er hat Tiglath-Pileser benutzt, um zu strafen, in der Hoffnung, dass das Volk endlich aufwachen werden. Tiglath-Pileser kam einmal, hat an der Küste aufgeräumt, kam nochmals, hat im Norden Städte eingenommen, hat Zor und so weiter, Megiddo, kam nochmals, hat im Osten, dort wo früher Ahab stark war, mit Damaskus und alles, ja, die Syrer aufgeräumt. Und dann einmal geredet, zweimal hat Gott geredet, dreimal hat Gott geredet, also nicht hören. Da kam Salmonas und Sargon der Zweite und Samaria fällt. Gott redet einmal, Gott redet zweimal, Gott redet dreimal und irgendein Mal ist fertig. Nun, Hiskia, der König ist, sieht all das. Er erlebt, wie das geschieht. Und er entschließt sich, klare Sachen im Süden zu machen. Er reinigt den Tempel in Jerusalem, der total verunreinigt ist mit Götzenbildern. Und zum ersten Mal seit langem wird der Passa wieder in Jerusalem gefeiert. In 2. Chroniker 30, wir lesen davon, Hiskia schickte Boten mit Briefen durch das ganze Gebiet, wie bitte, Israel, jüdisch, klar, das gehört ihm. Aber auch nach Norden? Da gibt es noch Leute dort? Ja, ja, jede Menge. Das sind nicht alle in der Verwandlung geführt. Also, dorthin gehen die Boten von Hiskia zu den ursprünglichen Feinden. Hiskia hat nicht gesagt, ihr habt verloren, ihr habt gar keinen Platz an unserem Fest. Nein, nein, großzügig, großzügig. Auch an die Stämme Ephraim und Manasse. Er lud alle ein, zum Haus Jahwes nach Jerusalem zu kommen. Das ist ja großartig. Macht klare Sache zu Hause und lädt die ursprüngliche Feinde oder die vorherige Feinde ein, um auch teilzunehmen an diesem Segen. Zu Ehren Jahwes des Gottes Israels, gemeinsam das Passafest zu feiern. Von Beersheba im Süden bis nach Dan im Norden. Es war ja schon lange nicht mehr von allen Stämmen Israel gemeinsam begangen worden, wie es vorgeschrieben ist. Von Beersheba hier im Süden von Juda bis Dan im Norden von Israel. Im Herbst, eine 10-tagige Exkursionsreise, da gehen wir mit der Karte in der einen Hand, der Bibel in der anderen Hand, tatsächlich von Dan bis Beersheba im Land zu sehen, wie war das zur Zeit von Gideon, wie war das Zeit zu David und Goliath, wie war das zur Zeit von Deborah und Barak und Josua und so weiter. Unheimlich interessante Sache. Die Boten gingen von einer Stadt zur anderen, durch das Gebiet von Ephraim und Manasse, die zwei großen Stämmen, ja, im Norden, und bis nach Zebulun an der Küste oben. Aber, nein, das darf nicht wahr sein. Die Leute dort lachten sie aus und verspotteten sie. Geht's noch? Was müsst ihr noch erleben? Ihr habt euer König verloren, ihr habt eure Hauptstadt verloren, die meisten eurer Leute sind in der Verbannung. Die Götter sind zerstört oder abtransportiert worden, die euch hätte helfen sollen. Pharao liegt in den Knien. Und jetzt habt ihr die einmalige Chance, wieder ins Reine zu kommen mit eurem Gott. Selbst der ehemalig befeindete König bietet euch das an und ihr lacht und verspottet. Geht's noch? Was müsst ihr noch erleben, hey? Nur einige aus den Stämmen Asher, Manasse und Zebulun gingen in sich, taten Buße, kommen nach Jerusalem. In Juda aber bewirkte Gott, und er musste es bewirken, denn die im Süden waren nicht besser, keinen Fall, dass alle einmütig dem Anruf folgten. Da ist Erweckung pur, Buße, Umkehr, Sache in Ordnung bringen. Und das wurde bewirkt von dem Mann, dessen Siegel diesen Abdruck machte, Hiskia. Es gibt schon 6 Siegelabdrücke von Hiskia und zahlreiche von seinen Beamten. Es gibt kaum einen König aus alttestamentlicher Zeit, der von außerbiblischen Schriften so bezeugt ist wie diesen König Hiskia. Gehört dem Hiskia, Sohn des Ahas, König von Juda. Können Sie sich vorstellen, wie mir das durch Mark und Bein ging, als ich diesen kleinen Stück Dreck trug und auf dem Fototisch stellte, Hiskias persönlicher Siegelabdruck. Und es geschah im 3. Jahr Hoscheas, des Königs von Israel. Da wurde Hiskia vom Jahwe, ja, König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Und er tat, was recht war in den Augen Jahwes, nach allem, was sein Vater David getan hat. Wenn man ausgräbt, gibt es einen Professor oder mehrere Professoren, die über die ganze Ausgrabung sind. Und dann wird eine Ausgrabung in verschiedenen Teilen eingeteilt. Und jeder Teil hat einen Grabungsleiter. Das war mein Grabungsleiter in Megiddo, Robert Deutsch. Er kann kein Wort Deutsch, aber so heißt er, ja. Und Robert ist unterdessen zu einem persönlichen Freund geworden. Der hilft mir auch, an diesen Artefakten heranzukommen. Und er ist einer von Israels führenden Experten für die alten Inschriften. Und er sagte, Richard, Das war vor 2 Jahren. Wenn du nach Hause kommst, da liegt auf deinem Pult mein neuester Artikel über das 6. Bulle von Hiskia. Und so, natürlich, als ich nach Hause kam, kaum Koffer deponiert, war ich schon daran, diese Zeitschrift anzuschauen. Und Robert machte darauf aufmerksam, dass alle 6 bekannten Siegelabdrücken von Hiskia der beflügelte Sonnenscheibe der Ägypter drauf haben. Oh nein. Oh Mann, das darf nicht. Geht's noch? Du erlebst, was im Norden geschieht. Und dann meinst du, ja, Gott vertrauen, Tempel reinigen, Passa feiern, aber um sicher zu sein, falls es nicht ganz so reicht mit dem Jahwe, halten wir ein eisernes Feuer bei den Ägyptern, die schon versagt haben. Hey, weißt du nicht, was geschrieben steht? Nicht an des Rose Stärke hat Gott Lust, nicht an des Mannes Schenkel wohlgefallen. Gefallen hat der Ewige an denen, die ihn fürchten. Die harren, die bleiben dabei. Machen nicht einfach einen Anfang, ja, reine Sache. Harren seine Liebe. Und zu der Liebe Gottes gehört Bewahrung. Oh, Hiskia, Hiskia, oh Mann. Oh, ich brauche eine Pause. Okay, kommen wir zur Pause. In der Pause wird der Büchertisch offen sein. Bibel und das Alter der Erde habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Wie lange sind die Schöpfungstagen? Sind sie bildlich oder wörtlich zu verstehen? Wie ist es mit den alttestamentlichen Chronologien? Das dürfte viele von euch interessieren. Wenn Sie das nicht schon kennen, schauen Sie das an. Das habe ich schon erwähnt. Es gibt etwas ganz Ähnliches bei den Chinesen. Viele Völker wussten um den Turmbau zu Babel, aber viele Völker wussten auch um die Sinnflut, um die Schöpfung und den Brudermord im Garten Eden. Und in den chinesischen Schriftzeichen, die Bildzeichen sind, kann man das abgebildet sehen. Das hat nichts mit Esoterik oder weiß ich nicht was zu tun. Das ist die vereinfachte Form von einer Doktorarbeit. Unheimlich interessant. Wieder eine Mine von Informationen für Leute, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Die Erinnerungen der ursprünglichen Chinesen an die Genesis, an die Geschichten, wovon wir in der Genesis lesen können, die Chinesen und die biblische Urgeschichte. Bitte, ganz interessant, eine Doktorarbeit lesbar gemacht über ein absolut brisantes Thema. Ich halte auch Vorträge natürlich zur Schöpfung und Evolution als ehemaliger Geologie- und Biologie-Lehrer. Das Beste, was es gibt im deutschsprachigen Raum zu dem Thema Schöpfung und Evolution, ist dieses Buch, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Meine Kollegen sind ehemalige Evolutionisten, wie auch ich, und wir haben umgedacht. Und wir haben das für Gymnasiasten und Gymnasiastinnen geschrieben, illustriert und so weiter, als Nachschlagwerk, zumal im letzten Schuljahr im Gymnasium die Evolutionslehre Full Power gebracht wird. Und da muss man natürlich eine sehr sachlich gute Abhandlung haben, wenn man überhaupt hier unnötig verunsichert wird durch das, was in der Schule über Evolution gelehrt wird. Also, Gymnasium aufwärts. Etwas zum Beispiel für Eltern, die nicht Gymnasium hatten oder so, oder schon lange so weit zurück, dass man alles vergessen hat, deren Kinder jetzt plötzlich in der Schule, sei es in der Grundschule oder wo auch immer, mit Evolution konfrontiert werden. Ein Buch für gestresste Väter und Mütter, die einen Schnellkurs in Schöpfung und Evolution brauchen, gut verständlich. Die Thematiken von hier wird auch hier behandelt, aber wesentlich einfacher. Also, das wäre ein gutes Buch für einen Gymnasiallehrer, das wäre ein gutes Buch für einen Grundschullehrer oder Lehrerin, ja? Zum Schenken oder Ausleihen. Und dann einzelne Themen aus diesen Bereichen, zum Beispiel, wie ist es mit den Menschenfossilien? Das ist die Serie von Heften mit der farbigen Band links. Ab 15 Jahren gut verständlich. Hier für junge Erwachsene gut verständlich, auch für Teenager. Und die Arbeitsblätter und Dinge hier drin kann man mit den Kindern brauchen. 2 Bücher, die sehr schön sind, um Menschen, die normalerweise gar nichts mit der Bibel zu tun haben, für die biblische Botschaft zu interessieren. Leute, die Fakten wollen, Leute, die Sie brauchen was Solides, ja? Okay. Sieben Jahre lang haben mein Kollege und ich an diesem Buch gearbeitet und 10 Jahre an diesem. Sehr viel Knochenarbeit. Im Hochgebirge haben wir Pflanzen erforscht, fotografiert, dokumentiert. Und was da sich abspielt im Hochgebirge, wie diese zarte Lebewesen in einer absolut rauen Umwelt existieren und dabei noch herrlich blühen, das ist ein Wunderwerk der göttlichen Schöpfung und davon wird berichtet. Gut verständlich, würde Ihnen die Augen öffnen, auch für viele Zusammenhänge hier, auch wenn Sie gar nicht in die Alpen gehen würden. Und dann sehr bald kommen die Frühlingsblumen. Das sind die, die blühen müssen, bevor es zu spät ist, bevor der Laub an den Bäumen kommt. Denn wer hier ist, zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die müssen vor Ende April ihre Arbeit fertig haben. Und was da geschieht, das ist wieder ein Wunderwerk der göttlichen Schöpfung. Und sollte durch Evolution alles entstanden sein, also tut mir leid, das sind 2 Bücher, die Schöpfung Evolution behandeln. Aber noch hinzu, jede Wanderung im Wald, im Frühling oder im Gebirge bereichern würde. Also gut zum Schenken und gut zum selber gucken. Wenn Sie das nicht kennen, schauen Sie bitte herein. Zum Thema heute Abend, biblische Archäologie, ein dicker Schinken, aber unheimlich interessant. Also einige kennen das schon. Es ist also, dieses Buch hat die wissenschaftliche Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft derart beeindruckt, das Spektrum der Wissenschaft, der Autor von diesem Buch gebeten hat, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten jetzt mit Spektrum der Wissenschaft und anderen führenden wissenschaftlichen Organen zusammen, mit Fernsehprogrammen und so weiter. Es bewegt sich was auf dem Gebiet der Archäologie, aber es braucht natürlich solide Vorarbeit und das ist ganz wichtig. Und dann gibt es eine wissenschaftliche Zeitschrift, die für Wissenschaftler, von Wissenschaftlern geschrieben worden ist, einfach, dass Sie wissen, falls Sie irgendwelche Leute kennen, die so eine Ader haben für solchen Dingen. Okay, wir machen jetzt eine Pause. Ich würde sagen, etwa 12 Minuten bis 9:10. Wir werden so gegen 10 Uhr fertig sein.